Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, der 3. November, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Und wir haben für euch wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Was würde eine Trennung von Alaba sportlich für den FC Bayern bedeuten?
Verstärkung für Dreiseitel. Kahun wechselt nach Edmonton.
Ein Kurs für Allrounder. Unser Radsport-Experte checkt die Tourstrecke 2021. Außerdem ehren wir noch den Bomber der Nation an seinem Geburtstag und wir blicken zurück auf die Einführung der Computer-Tennis-Weltrangliste bei den Damen.
Aber zuvor kümmern wir uns um die Frage des Tages und da heute der Bomber der Nation, Gerd Müller, 75 Jahre alt wird, dreht sich das natürlich um diesen Bundesliga-Torrekord.
40 Tore in einer Saison, das hat nur Gerd Müller geschafft und eigentlich war man immer davon ausgegangen, dass diese Zahl auch nie wieder von jemand anderem erreicht werden würde. Doch dann kam Robert Lewandowski und der stand jetzt nach 5 Saisonspielen schon bei 10 Toren und bedroht damit natürlich die Marke von Gerd Müller zumindest mal virtuell.
Aber kann er ihn denn auch toppen oder zumindest egalisieren? Ist das möglich und ist er besser als Gerd Müller? 2 Meinungen in je 40 Sekunden.
Naja, es ist ja wie immer, wenn es um Vergleiche von Vertretern unterschiedlicher Epochen geht, wie neulich bei unserer Frage Schumi oder Hamilton, das geht eigentlich gar nicht. Der Fußball der 70er, das war ein ganz anderer als heute. Müller war schon von der Statur her außerdem, auch von der Spielweise her ein ganz anderer Typ, als das Lewandowski ist. Kleines, dickes Müller versus Modellathlet, reiner Mittelstürmer und lauffauler Strafraumwühler, der sich niemals an die Außenlinie verirrte, gegen einen mittlerweile doch sehr kompletten Spieler, der sich sogar fast schon über Assists freut. Und Lewandowski, der kann ja auch durchaus auch verteidigen. Das konnte beziehungsweise kann man über Gerd Müller nichts sagen und das brauchte er ja auch nie. Und deshalb muss man auch sagen, Lewandowski, der ist einfach auch der komplettere Fußballer.
Also, da hast du natürlich schon mal ganz viel Richtiges gesagt. Die Frage ist natürlich, kann er diesen Torrekord wirklich knacken? Also, wir müssen die Fragestellung für mich, wenn du erlaubst, vielleicht so ein kleines bisschen umstellen.
Das können wir gerne machen, weil ich glaube, bei der anderen Frage, da hast du ja auch schon gesagt, da sind wir einer Meinung. Da wäre es jetzt doof, wenn du alles nochmal wiederholst. Deshalb, genau, lass uns die Fragestellung so abwandeln, dass wir einfach fragen, kann denn Lewandowski jetzt die 40 Tore knacken?
Das glaube ich schon. Rechnen wir es mal hoch. 5 Spiele, 10 Tore, 20 Spiele, 40 Tore. So einfach ist Tennis. Und Lewandowski wird heute mehr Spiele als nur 20 machen, wobei er natürlich auch jüngst Pausen einplanen muss. Aber schwer wird's allemal, vielleicht auch zu schwer, ja, denn der Fußball heute ist extrem verändert. Du hast gesagt, die klassischen Abstauber gibt's nicht mehr. Hauptsache rein mit dem Ding wie bei Gerd Müller ist ausgestorben. Mittlerweile sind die Aufgaben der Stürmer wesentlich umfangreicher und auch das Abwehrverhalten ist anders. Neue Systeme, Reißbrett entworfen, Laufwege analysiert. Die Stürmer haben's da noch viel, viel schwerer und die Torhüter sind extrem gut geworden, muss man auch sagen. Aber ich glaube, er kann es schaffen. Er ist 16-facher Torschützenkönig von der zweiten polnischen Liga bis zur Champions League, spielt aktuell wohl im besten Team der Welt. Aber er ist 32, muss ich beeilen, weil sonst wird das nichts mehr.
Tja, und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung zur Frage Müller oder Lewandowski oder 40 Tore von Lewandowski an folgende Nummer 0331 298 5028.
Und ganz wichtig, bitte nur Sprachnachrichten senden und die Sprachnachricht beginnen mit Stand jetzt und dann eurem Namen. Wir freuen uns, wenn ihr die Meinung hier beisteuert und wir das Ganze dann auch senden können.
Stand jetzt aktuell.
Salzburg empfängt heute Abend in der Champions League den FC Bayern. Von der Ansetzung her ist das eigentlich keine große Sache. Die Ausgangsposition dürfte klar sein. Bayern, der klare Favorit. Salzburg, trotz okayer Auftritte in der Champions League, wohl nicht mehr als der Underdog.
Und trotz der Corona-Fälle, jetzt jüngst wieder Niklas Süle, dürfte sich an dieser Favoritenrolle des FC Bayern auch nichts ändern. Viel brisanter ist dagegen das, was da so neben dem Platz an Geräuschen auftaucht. Ausgelöst durch die Worte des Bayern-Präsidenten Herbert Heine, der bei Blickpunkt Sport im bayerischen Fernsehen da eine Aussage getätigt hat, die dann doch schon für gestern zumindest für sehr, sehr viel Aufhorchen sorgte. Der FC Bayern hat das Angebot an David Alaba zurückgezogen, nachdem der Alaba-Berater ein Ultimatum bis Ende Oktober nicht eingehalten hat, sich einfach darauf nicht gemeldet hat, beziehungsweise gesagt hat, nö, da müsst ihr nochmal überlegen, das geht nicht.
Daraufhin hat unser Sportverstand Hasan Salihamidžić nochmal aktiv bei dem Berater nachgehakt und die Antwort war, dass das Angebot immer noch unbefriedigend ist und wir weiter nachdenken sollen. Und daraufhin haben wir uns jetzt entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr.
Ja, so hatte der FC Bayern das ja schon mal vor einigen Jahren bei Michael Ballack gemacht und so hat er es jetzt auch im Fall Alaba gemacht. Offenbar aber dem Spieler nicht direkt gesagt, denn so sagte David Alaba gestern auf der Pressekonferenz der Bayern.
Ich habe es gestern Abend, wie ihr alle, dann auch aus den Nachrichten erfahren und mitgeteilt bekommen aus den Nachrichten. Und wie es jetzt dann weitergeht, das wird sich zeigen. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit mir jetzt nicht die Gedanken machen können, wie es jetzt weitergeht. Deshalb mal gucken.
Ja, da muss man allerdings aber auch sagen, er hat es aus den Nachrichten erfahren, aber sein Berater hat ja schon gesagt bekommen, das Angebot ist vom Tisch. Warum hat der Berater ihn dann nicht gleich in Kenntnis gesetzt? Also das ist auch, diese Berater sind ja eben immer auch so ein bisschen auch der Störfaktor in der ganzen Sache. Dass sich Alaba von Seiten des FC Bayern natürlich ein anderes Vorgehen gewünscht hätte, ist natürlich auch klar. Das hat er natürlich in der Pressekonferenz dann auch erklärt und wehrte sich dagegen, als raffgierig dargestellt zu werden.
Ja, ich glaube, ich habe es in der Vergangenheit immer wieder betont, dass ich es sehr gern gehabt hätte, dass Internes auch Internes bleibt. Ich kann jeden einzelnen Fan versichern, dass zum Beispiel die Summen, die in den Raum gestellt werden, dass das nicht der Wahrheit entspricht und dass das nicht so ist. Und war natürlich auch in den letzten Monaten etwas enttäuscht und vielleicht auch irgendwo verletzt darüber, dass aus offizieller Seite dann auch das nicht dementiert wurde, dass die Zahlen, die jetzt auch in den Medien irgendwo preisgegeben werden, dass das nicht, dass ich das nie gefordert habe.
Das Tischtuch scheint aber trotzdem noch nicht zerschnitten zu sein. Ein Verbleib bei Bayern München wollte Alaba trotz der Nebengeräusche und trotz dieser Dissonanzen nicht ausschließen.
Ich bin ein Spieler, der wirklich sehr, sehr gern für den FC Bayern München spielt. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin noch immer wirklich sehr happy, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Und wie es jetzt in der Zukunft aussehen wird, das kann ich jetzt nach gestern Abend nicht sagen, weil es wurde nicht an mich herangetreten. Es hat noch keiner mit mir darüber gesprochen von offizieller Seite. Deshalb ist das ein bisschen schwierig einzuschätzen.
Von offizieller Seite, meint aus der Führungsspitze. Aber zumindest die sportliche Führung, also Hansi Flick, er hat sich positioniert. Der war nämlich gar nicht so glücklich, dass das Thema jetzt wieder mal in die Dimensionen annimmt, die es jetzt hat.
Was den David betrifft, wäre ich natürlich sehr, sehr froh auch, ja, wenn David über die Saison hinaus dem FC Bayern München erhalten bliebe. Weil David ist ein absoluter Top-Spieler und ein ganz toller Mensch, weil er einfach für die Mannschaft enorm wichtig ist, auf dem Platz, neben dem Platz, einfach einer ist, der ja einfach gewisse Werte auch verkörpert.
Ja, und diese Werte, diese Qualität, die Alaba auch als Spieler hat, die würde dem FC Bayern sicherlich fehlen. Oder wir fragen mal nach bei Bayern-Experte Justin Kraft von mirsanroth.de. Was würde es denn bedeuten, Justin, würde Alaba den Club verlassen? Wie käme denn der FC Bayern aus deiner Sicht ohne Alaba klar?
Ich glaube, das ist tatsächlich der Aspekt in der Debatte, der ein ganz wichtiger Knackpunkt ist. David Alaba selbst schätzt sich natürlich zu Recht als absoluten Topspieler ein, als jemanden, der für den FC Bayern sehr wichtig ist, auf und neben dem Platz. Gerade nach der letzten Saison, wo er einer der wichtigsten Spieler unter Hansi Flick war, einfach auch immer wieder auch das Feedback von Flick bekommen hat, dass er der absolute Abwehrchef dort hinten ist, hat er natürlich das Selbstbewusstsein auch zu sagen, hey, ich bin ein absoluter Topspieler, ich gehöre in die absolut oberste Kategorie in der Gehaltshierarchie. Auf der anderen Seite steht eben der FC Bayern, der vielleicht sagt, okay, ganz so sehen wir das nicht. Wir haben mit Lucas Hernandez einen sehr teuren Transfer getätigt, 80 Millionen Euro in etwa bezahlt, für einen Spieler, der jetzt langsam auch zeigt, was er drauf hat, der wirklich tolle Leistungen auf der Position von David Alaba gezeigt hat, der da reinwachsen kann in diese Position, mittelfristig Alaba dort auch ohne großen Qualitätsverlust vielleicht sogar beerben kann. Man hat mit Niangsu einen Spieler in der Hinterhand, der sehr jung ist, der absolut entwicklungsfähig ist, in höchsten Tönen auch immer von Ralf Rangnick beispielsweise gelobt wurde, in seiner Altersklasse einer der besten Innenverteidiger ist, vielversprechender Mann. Ich glaube, da sind die Bayern einfach zu gut aufgestellt, um zu sagen, okay, wir sind jetzt so abhängig von Alabas sportlicher Leistung, dass wir ihn direkt in die Gehaltskategorie von Neuer oder Lewandowski hieven würden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Da sind unterschiedliche Vorstellungen aufeinander geprallt, was auch im Fußballgeschäft vollkommen normal ist, was auch okay ist. Beide Seiten haben ihre berechtigten Argumente. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das jetzt eben in der Öffentlichkeit so ausgetragen wurde, ja auch schon in den vergangenen Wochen vom FC Bayern teilweise in die Öffentlichkeit getragen wurde. Das ist sehr schade, dass es eines Spielers wie David Alaba, der so verdient für den FC Bayern ist, an zwei Trippelsiegen entscheidend beteiligt war. Ja, so einem Spieler ist das einfach nicht würdig und da haben beide Seiten sich, glaube ich, keinen Gefallen damit getan, jetzt in der Öffentlichkeit so eine Schlammschlacht auszulösen. Aber wie gesagt, wenn man das rein sportlich betrachtet, dann sollten die Bayern in der Lage sein, einen Abgang von David Alaba zu kompensieren.
Stand jetzt aktuell.
Na, dann gucken wir mal in die NHL. Die Edmonton Oilers, die rüsten sich für die neue Saison und Leon Dreisaitl, der MVP der Vorsaison, der kriegt in sein Team jetzt Verstärkung aus Deutschland. Dominik Cahun kommt nämlich zu den Oilers und bekommt dort einen Einjahresvertrag. Das berichtet die Eishockey News unter Berufung auf Cahuns Agent. Dann spielen also Stand jetzt nächste Saison zwei Deutsche für die Oilers und Dreisaitl und Cahun, die haben doch eine Vergangenheit. Da war doch mal was, weiß Eishockey-Experte Sven Metzger vom Podcast Eiszeit FM.
Das bringt alte Weggefährten zusammen, muss man sagen. Mit Leon Dreisaitl spielte er bereits zusammen im Jahr 2010, 2011 in der Schülerbundesliga beim Mannheimer ERC in der Jugend bzw. den Jungadlern und erzielte damals in der Saison in 30 Spielen 206 Punkte und Dreisaitl in Anführungszeichen nur 192. Also die Jungs haben damals einen Schnitt hingelegt von 6-7 Punkten pro Spiel. Sind auch immer noch gute Kumpels, sehr eng. Insofern macht das, ja, auf persönlicher Ebene ist das ein großartiger Schritt, dass sie zwei zusammenspielen.
Auf persönlicher Ebene. Und Sven, auf sportlicher Ebene, was wird der Wechsel Cahun da bringen? Was wird er den Oilers bringen und für die Oilers bringen?
Die Oilers sind ein Team, die mit McDavid und Dreisaitl wahrscheinlich zwei der besten Spieler der NHL in ihren Reihen haben, die es aber trotzdem nicht geschafft haben, in den letzten Jahren, ja, einfach was zu erreichen im Sinne von, was Playoffs anging, was einen tiefen Playoff-Run anging. Sie hatten einen vor ein paar Jahren und danach war nichts mehr. Jetzt nach dem Lockdown sind sie gescheitert in den Pre-Playoffs vor der ersten Runde an einem Team von den Chicago Blackhawks, die nun wahrlich kein Überteam sind. Das heißt, Edmonton hat andere Themen, als einen guten Flügelspieler wie Dominik Cahun ins Team zu integrieren. Edmonton braucht eine Abwehr, Edmonton braucht einen Torhüter, der wieder was hält, wie es Cam Talbot damals in der Saison getan hat. Da liegen die Themen, die ja die Oilers momentan vor allem betreffen. Für Cahun heißt es, dass er in ein Team kommt, wo er ja als Flügelspieler mit Sicherheit starke Center um sich hat mit McDavid und Dreisaitl, wo er entsprechend glänzen kann, wo er entsprechend zuarbeiten kann. Das ist ja eher so seine Rolle in der NHL, wo er wahrscheinlich auch mit seinen Fähigkeiten im Überzahlspiel hervorragend auftreten kann. Wo man dann aber dann doch sehen muss, passt das alles so zusammen, kommt er in ein Team, das ihm die Chance gibt, das seinen Beitrag zu leisten und ein Team, mit dem er auch gewinnen kann. Das ist, glaube ich, das Thema, was die Oilers momentan vor allem umtreibt und was die Oilers unbedingt zeigen müssen in den nächsten Jahren.
Nun ist Cahun ja bereits NHL erfahren, der hat ja schon einige Teams dadurch.
Er ist ja 2018, 2019 in die NHL gewechselt. Dass es jetzt dann schon in der dritten Saison sein vierter Verein sein wird. Er war bei den Blackhawks, wurde dort getradet nach Pittsburgh, wurde von dort getradet nach Buffalo und hat nun ja einen Vertrag unterschrieben bei den Oilers. Ihm wäre zu wünschen, dass er mal die Zeit hat, länger an einem Ort zu spielen, dass er die Zeit hat, auch zu zeigen, was er kann, was er in Chicago eigentlich getan hat, weswegen man sich dort über den Trade ja irgendwie auch etwas gewundert hatte. Auch seine Bilanz in Pittsburgh mit einem halben Punkt pro Spiel ist absolut gut und in Ordnung. Und ja, er ist definitiv ein NHL-Spieler. Er ist definitiv auch ein Winger, so zweite, dritte Reihe auf jeden Fall, wo er spielen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass Dreisaitl dann was mitgesprochen hat und gesagt hat, dass er ihn gerne an seiner Seite hätte, dass das gut funktionieren kann.
Und was glaubst du? Wird das funktionieren?
Kann ich mir durchaus vorstellen, aber es wird nur funktionieren, wenn die Oilers die Baustellen an anderen Stellen, die sie im Team nun mal haben, schließen werden. Und wenn die Oilers diese Baustellen nicht in den Griff bekommen, dann werden sie, obwohl sie die beiden besten Spieler der NHL haben, mit Connor McDavid und Leon Draisaitl, und jetzt auch noch mit Dominik Cahoon einen starken Flügelspieler haben, dann werden sie weiterhin keinen tiefen Playoff-Run hinlegen und dann wird es weiterhin eine unerfüllte Generation bleiben, die dort auf dem Eis ist. Denn mit zwei Spielern oder drei Spielern gewinnt man keinen Stanley Cup. Da braucht es deutlich mehr Tiefe und da sind die Oilers gefordert. Das ist Leon Draisaitl zu wünschen, das ist aber auch jetzt Dominik Cahoon natürlich zu wünschen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Um die Corona-Pandemie zum Top des Tages zu machen, muss man schon ziemlich einen an der Schüssel haben oder die Dinge aus dem Blickwinkel der US-Handballer sehen. Denn die kommen, Pandemie sei Dank, in den Genuss eines WM-Tickets für Ägypten Anfang 2021, ohne eine Qualifikation spielen zu müssen, die sie eventuell gar nicht überstanden hätten. Das Qualifikationsturnier, wo sie teilgenommen hätten, war wegen Corona nämlich ausgefallen und da bat der US-Verbandspräsident kurzerhand die IHF um eine WM-Nominierung. Die wurde auch gewährt, weil die USA ein so wichtiger Markt seien, auf dem der Sport gerne Fuß fassen würde. Also alles ein bisschen fragwürdig, aber aus Sicht der USA sicherlich total top.
Zum Flop könnte die Skisaison 2021 unter Corona-Bedingungen werden, denn die ersten Skisprungwettbewerbe für Januar sind bereits abgesagt worden. Die für Mitte Januar geplanten Weltcup-Springen der Frauen im japanischen Zhao wurde aufgrund der Pandemie gestrichen. Ob die Männer in Übersee den Absprung schaffen, also ob sie da in den Start gehen dürfen, das steht aktuell noch nicht fest. Die sind, stand jetzt für Februar geplant, im japanischen Sapporo, also am 6. 7. Februar und auf der künftigen Olympiaschanze in Peking in China, 13. und 14. Februar.
Geburtstagskind des Tages.
Gerd Müller, der Bomber der Nation, wird also heute 75 Jahre alt. Der beste Stürmer, den Deutschland, ja, den der Fußball vielleicht insgesamt je hatte und vielleicht auch je haben wird.
Was für eine Torquote. 365 Tore in 427 Bundesligaspielen. Schauen wir auf seinen Verein, auf den FC Bayern. In 998 Spielen für die Bayern unglaubliche 1251 Tore. Von diesen 998 Spielen für den FC Bayern stand er 996 Mal in der Startelf. 68 Tore hat er in 62 Länderspielen auch noch geschossen und die nicht nur gegen San Marino oder Liechtenstein, sondern darunter richtig wichtige Dinge bei der WM, bei der EM. Tore, die am Ende die Titel brachten und entsprechend Ruhm und Ehre.
Und so hätte er heute eigentlich auch einen deutlich schöneren, seiner viel würdigeren Geburtstag verdient gehabt, mit rauschender Feier, mit großen Ehrungen. Stattdessen verbringt den Geburtstag Müller in aller Stille in einem Pflegeheim südlich von München, gezeichnet von Alzheimer, dieser heimtückischen Krankheit, die nach und nach alle Erinnerungen löscht.
Ja, und diese Aussage, die treibt einem, gerade als Fußballfan, natürlich auch die Tränen in die Augen. Der Gerd schläft seinem Ende entgegen, hat seine Frau Uschi der Bild-Zeitung zum Zustand ihres Mannes gesagt. Des Mannes, über den Franz Beckenbauer mal sagte, ohne Gerd wäre der FC Bayern nicht da, wo er heute steht.
Nee, seine Tore waren der Grundstein für die großen Erfolge der 70er und damit auch die Basis des großen FC Bayern heute. Und er selber war ja wirklich ein toller Stürmer. Ballannahme, egal ob im Stehen, Fallen, Rutschen, Krabbeln, mit dem Fuß, mit der Hacke, mit dem Kopf, notfalls auch mal mit dem Hintern. Gegen ein, zwei, manchmal sogar drei Gegenspieler, den konnte ja keiner aufhalten. So wendig war der trotz seiner doch etwas Leibesfülle. Und dann kam der Schuss und am Ende, da stand fast immer das Tor.
Und auch wenn die Krankheit Müllers eigene Erinnerungen an diese Heldentaten ausgelöscht haben mag, die Fußballwelt behält ihn so auf ewig in Erinnerung als kleines, dickes Müller, der vom Torerfolg zu Torerfolg eilt. Der Bomber der Nation feiert Geburtstag. Wir feiern ihn zumindest. Happy Birthday, diese Stürmerlegende Gerd Müller.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 45 Jahren veröffentlichte die WTA erstmals die Tennis-Computer-Weltrangliste der Damen. Und die erste, die als Nummer 1 in dieser Tennis-Weltrangliste geführt wurde, die erste Nummer 1 in der Tennisgeschichte war also, die hieß?
Natürlich Chris Evert, später Chris Evert Lloyd. Die war damals gerade 20 Jahre alt, war eine der ersten Spielerinnen überhaupt, die eine beidhändige Rückhand spielte. Und zwar zu der Zeit dann auch die Dominatorin in dieser Sportart. 1974 hatte sie unter anderem die French Open und Wimbledon gewonnen. 75 verteidigte sie ihren Titel in Roland Garros und siegte dann auch noch bei den US Open.
Chris Evert, Chris Evert Lloyd, Chris Evert Mill, später auch noch Chris Evert Norman.
Ja, ja, das bewegtes Leben, möchte ich sagen.
Aber ich glaube, nur unter zwei Nachnamen war sie auch wirklich Nummer eins.
Ja, das stimmt.
Aber dieser US Open-Sieg, den du eben angesprochen hast, 75, kommen wir mal wieder zum Sportlichen, der hat die nötigen Punkte gegeben, damit sie dann eben auch Weltranglisten-Erste dann werden konnte in dem Jahr 1975 am 3. November. Eine Position, die sie übrigens 260 Wochen lang in ihrer Karriere insgesamt innehaben sollte. Zudem war sie bis in den Februar 2013 auch noch die älteste Dame, die jemals als Nummer 1 geführt wurde, mit 30 Jahren und 11 Monaten, nämlich diese Bestmarke nahm ihr dann aber Serena Williams ab.
Insgesamt standen in den 45 Jahren 27 verschiedene Frauen an der Spitze der Weltrangliste. Steffi Graf mit insgesamt 377 Wochen und 186 Wochen am Stück am längsten.
Und Yvonne Goolagong aus Australien mit gerade mal 2 Wochen am kürzesten. Und Angelique Kerber, die rangiert in dieser Statistik im Mittelfeld, die durfte immerhin 34 Wochen auf dem Platz an der Sonne sitzen, davon 20 Wochen in Folge.
Stand jetzt aktuell.
Am Sonntagabend wurde enthüllt der endgültige Etappenplan der Tour de France 2021. Sie beginnt etwas früher als ursprünglich geplant und auch nicht in Kopenhagen, wie eigentlich vorgesehen. Der Grand Départ, der wird in der Bretagne stattfinden. Von Brest wird die Tour de France am 26. Juni 2021 in die 108. Auflage starten, die dann am 18. Juli, so der Plan, nach 3.383 Kilometern Paris erreichen soll. Und wir gucken uns das Layout der Strecke mal an mit dem Radsport. Sportexperten und langjährigen Radsporttrainer Manfred Munk. Hallo Herr Munk.
Hallo Asmus.
8 Flachetappen, 5 hügelige Etappen, 6 Bergetappen mit 3 Bergankünften und 2 Zeitfahren. Ein Zeitfahren mehr als bei der letzten Edition der Tour. Wie würden Sie denn erstmal so ganz pauschal diese Streckenführung 2021 einschätzen?
Also die Streckenführung geht jetzt wieder mehr Richtung Allrounder, dass auch ein Tom Dumoulin wieder gute Chancen haben wird, auch als starker Zeitfahrer, um die Gesamtwertung mitzufahren. Also die reinen Bergspezialisten haben ein bisschen schwerer, auch weil einige Windkantenetappen drin sind, also wo bewusst Windkante gefahren werden. Je nachdem, wie die Teams da agieren, wie der Wind draufsteht, also kann das schon mal einige Minuten, Sekunden, also auf jeden Fall Abstände bringen. Was ich ganz interessant finde, also bei der Planung die letzte Woche, da sind tatsächlich 2 Bergankünfte und noch ein Einzelzeitfahren. Also die letzte Woche, die dürfte super spannend werden bei der Tour.
Also eine gute Komposition von, es fängt auch nicht so ganz leicht an. Das sind gleich hügelige Etappen zum Start, aber bis zum Kulminationspunkt dann in der letzten Woche, wo dann wirklich nochmal alles reingelegt wird, wo natürlich dann es vielleicht auch darauf ankommt, dass die Fahrer auf dem Weg dahin Körner gespart haben?
Absolut. Also bewusstes Risiko, finde ich, also die ersten Wochen, dass man natürlich, wo man Zeit gut machen kann, diese Zeit auch gut macht, aber auch immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, für die letzte Woche, da brauche ich noch etwas Benzin im Tank. Also da kann sich schon mal ganz viel entscheiden. Gerade für die Spitzenfahrer wird es eine ganz große Herausforderung, wie sie ihre Mannschaft einsetzen können. Also mein Tipp ist auf jeden Fall, dass der Toursieger im kommenden Jahr eine starke Mannschaft braucht, der ihn erstmal in den ersten zwei Wochen überall raushält, der ihn halt auch auf diesen Windkanten und hügeligen Etappen entsprechend durchmanövriert, um dann in der letzten Woche also zum Showdown zu gehen. Also ich glaube, die Mannschaften spielen noch eine viel entscheidendere Rolle wie jetzt in diesem Jahr.
Also der Showdown in der dritten Woche, aber in der zweiten, da ist schon ein richtiges Highlight dann auf der 11. Etappe. Der Mont Ventoux, der wird zweimal gleich gefahren auf der Etappe.
Das ist schon sportlich und auch jetzt vom Kopf natürlich eine riesige Herausforderung, gerade dieser Berg, wo jetzt keine Bäume stehen, wenn noch richtig Hitze drauf ist. Also das kann schon Stecker ziehen und die Fahrer sind auch nicht mehr ganz frisch bei dieser Etappe, muss man sagen. Also das wird könnte schon ein Knackpunkt sein, also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass da schon keine Vorentscheidung fällt, aber dass da schon das Klassement zurechtgerückt wird.
Jetzt ist die Ankunft am Mont Ventoux allerdings nicht oben auf dem Berg, sondern zum Glück unten im Tal. Macht's das ein bisschen leichter, ein bisschen erträglicher, auch für den Kopf?
Auf jeden Fall. Also wenn es jetzt nochmal im Tal ist, die ganze Geschichte, dann hat es nochmal ganz andere Voraussetzungen. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei der ganzen Belastung vorher darf man auch gespannt sein, ja, wie die unten ankommen, wie die Mannschaften arbeiten. Man kann auch in der Abfahrt oder jetzt auch noch mal im flachen Stück jetzt auch noch mal was gut machen oder zufahren. Also das wird eine ganz, ganz spannende Etappe, ganz schwer vorauszusagen, wie die läuft. Also ob da jetzt einige Teams oder Fahrer versuchen, schon in Anstiegen richtig was zwischenzulegen oder aufzulegen und dann vielleicht Abfahrt noch mal einiges zu verlieren. Also ganz schwer zu sagen.
Eine Streckenführung, die den Allroundern entgegenkommt. Tadej Pogacar, der Titelverteidiger, der hat jetzt gesagt, ja, Strecke sehr interessant, aber für mich persönlich zu klassisch. Ich hätte gerne mehr Bergankünfte noch gehabt.
Also er hat ja diesen Jahr bei der Tour besonders in den Bergen geglänzt, wo er dann halt auch Zeit gut gemacht hat oder wo einfach ganz klar die Favoriten oft unter sich waren. Aber es ist so, ein Fahrer, der kann jetzt entweder sehr hoch mobilisieren, also wo dann jetzt bei kürzeren oder mittleren Anstiegen sehr viel Energie aufbringen kann und da schnell hochfährt. Und es gibt auch Fahrer, die eher diese langen Berge lieben, also wo die Energie dann so ein bisschen weniger maximal verpulvert wird, aber die können länger ein hohes Level halten. Jetzt bei der Spanien-Rundfahrt haben wir auch so ein bisschen gesehen, Primož Roglič, dass er gerade in den kurzen Anstiegen richtig gut war. Aber sein rotes Trikot hat er zweimal jetzt in den längeren Anstiegen verloren, also wo er am Ende so ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen ist.
Jetzt sind im nächsten Jahr bei der Tour zwei Zeitfahren auf dem Programm, 27 Kilometer und 31 Kilometer. 2020 gab es nur ein wirkliches, das wurde da ja von vielen bemängelt. Zwei jetzt eine Reaktion darauf?
Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass einige gute Rennfahrer dieses Jahr gesagt haben, die war nicht ausgewogen, die Tour, wo sie auch recht hatten, also bei dieser Höhenmeter-Orgie. Und im kommenden Jahr ist es dann so, dass auf jeden Fall wieder mehr Allround-Fähigkeiten gefragt sind und dass das Zeitfahren halt natürlich eine andere Belastung ist. Also bis jetzt 20 bis 25 Kilometer Berg hochfahre. Also ich kann mir gut vorstellen, dass einfach die Organisation gesagt hat, dieses Jahr für die Berge, nächstes Jahr wollen wir ein bisschen andere Herausforderungen machen, dass auch wieder andere Sportler eine Chance haben.
Und ein besonderes Highlight gibt es dann auch noch bei der Tour in der nächsten Saison, Etappe 8. Die geht über 248 Kilometer. Das ist die längste Etappe seit 2000, also seit 20 Jahren.
Das kann sein, dass die komplett im Bummeltempo gefahren wird, dass die Fahrer einfach sagen, machen wir einfach ein bisschen langsam, 35er Schnitt, eine Gruppe wird fahren gelassen. Am Ende kommt es vielleicht doch zum Sprint. Also sportlich natürlich zermürbend. Also 248 Kilometer, die muss ich erstmal fahren. Und vor allem, umso langsamer ich fahre, umso länger bin ich im Sattel.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
bleibt noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des Sportinformationsdienstes SID immer im Blick. Hier sind unsere Tipps dazu.
Ja, endlich kann es stattfinden. DFB-Pokal-Nachholspiel. 53 Tage nach der ursprünglichen Ansetzung. Schalke gegen Schweinfurt 05 kann also über die Bühne gehen. Der Streit um das Pokalstartrecht wurde also gelöst. Jetzt kann es endlich passieren.
Champions League steht auch wieder an. Außer dem FC Bayern in Salzburg geht es für Gladbach in Kiew gegen Donetsk und hoffentlich der erste Sieg in der Gruppenphase.
Drücken wir mal die Daumen. Und bei der Vuelta geht es nach dem Ruhetag mit der 13. Etappe weiter. Ein Einzelzeitfahren steht auf dem Programm. 33,7 Kilometer. Primus Roglic natürlich favorisiert.
Außerdem wird Tennis gespielt. Die Herren schlagen sich in Paris.
Und eins dieser Themen, das wird sicherlich mindestens morgen dann auch fürs Tagesgespräch sorgen und damit auch Thema hier bei uns bei Stand jetzt sein.
Ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kleine Bewertung, sagt, was ihr von unserem Podcast haltet bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr und da ist bestimmt auch irgendwas für euch dabei. Wir verbleiben bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.